letztes Jahr bin ich nach Deutschland gegangen. Für 4 bis 6 Wochen. War da in mehreren Städten oder mehreren Plätzen. Die Leute waren interessiert, haben mich eingeladen. Und ich habe eigentlich die Zeit dazu benutzt, um mal zu schauen, inwieweit die buddhistische Praxis gemäß der Waldtradition, der thailändischen Waldtradition, da Fuß fassen könnte. Ich bin mir heute immer noch nicht sicher, ob die Gegebenheiten in Deutschland dazu ausreichen. Sie reichen sicherlich dazu aus, buddhistische Mönche zu verpflegen, zu erhalten. Aber ob es ausreicht, Mönche der Waldtradition, und wenn ich da jetzt von der Waldtradition spreche, dann spreche ich von Mönchen, die praktizieren. Die ihr Leben dahin geben, zu praktizieren. Zu praktizieren mit dem einen Ziel, das Ende von allem Dukkha zu erreichen. Dass das nicht einfach ist, das sollte eigentlich jedem klar sein. Dass da dazu man den ganzen Tag praktizieren muss und nichts anderes machen oder nichts anderes machen darf. Das ist mir klar geworden, als ich hierher, vor 13 Jahren hierher gekommen bin. Dann hat der Mahabur sagt ganz klar und deutlich, die Arbeit des Mönches ist Gehmeditation und Sitzmeditation. Dann wieder Gehmeditation, dann wieder Sitzmeditation und nichts anderes. Die Arbeit des Mönches ist nicht, Klöster zu bauen, zu lehren oder dies machen oder jenes zu machen. Bücher zu schreiben, Bücher zu übersetzen und so weiter und so fort. Das ist nicht die Arbeit des Mönches. Die Arbeit des Mönches, das ist ganz klar zu verstehen, ist die Sitzmeditation und die Gehmeditation. Und da treten dann sicherlich nach einer ganzen Weile die Schwierigkeiten. Wird ziemlich langweilig nach einer gewissen Zeit. Und dann sucht sich der Mönch gewisse Aktivitäten, wie zu unterrichten oder wie zu lehren oder die Klöster zu bauen oder den Buddhismus zu verbreiten. Lasst uns mal überlegen, was wie der erhabene Buddha zu seiner Zeit das gehandelt hat. Es gab viele Mönche in der Tradition des erhabenen Buddha, die zum erhabenen Buddha hingegangen sind und gefragt haben, ob sie jetzt nicht in ihren Bereich oder ihre Region oder ihre Provinz zurückkehren können, um da die Menschen zu unterrichten. Und der erhabene Buddha hat Nein gesagt. Er hat nicht Ja, geh doch hin und so weiter, sondern er hat Nein gesagt. Aber er hat nur Nein gesagt in den Fällen von den Mönchen, die noch nicht fertig waren. Die noch nicht den Weg erreicht haben, die noch nicht das Ende alles Dukkhas erreicht haben. Mönche, die zu ihm kamen und die den Ende des Weges gegangen sind oder die das Ende alles Dukkhas erreicht haben, er hat nichts gesagt, er hat gesagt, ja. Und warum? Aus dem einen Grund, als ich vor ein paar Jahren mal Thanatha Mahabur eine Frage gestellt habe, hat er mir die Antwort gegeben, aber hat mir nachher noch gesagt, der Buddhismus ist die einzige Religion. Und die Lehre des Buddhismus oder der Arhant oder der erhabene Buddha, die haben keine Kilesas mehr gehabt. Und diejenigen Menschen, die keine Kilesas mehr haben, oder keine Avijja mehr haben, da fließt die ganze Wahrheit raus. Die reine, pure Wahrheit. Menschen, die sich noch nicht vollkommen gereinigt haben, fließt, egal welche Religion das ist, der Dreck mit in die Lehre hinein. Und das ist der Grund, warum der erhabene Buddha niemand erlaubt hat, der noch nicht fertig gewesen ist, die Lehre zu verbreiten. Weil nämlich in dem Falle, wo sie noch nicht fertig sind, in die Lehre ganz automatisch der Dreck der Kilesas, die Unsicherheit, die Verschwommenheit, das Nichtwissen mit hineinfließt und damit es den Menschen, die dazuhören, es schwierig macht, die Lehre wirklich voll und ganz zu verstehen. Egal, wie sehr die Menschen die Lehre brauchen, sie brauchen die reine Lehre, die unverdreckt ist, die pur ist. Und nicht irgendwie eine Lehre, die zum Zweifel führt, die zu Halbheiten führt oder zu Halbwahrheiten führt. Und nur dann kann wirklich eine Tradition in Deutschland entstehen, wenn es solche Menschen gibt, die vollkommen gereinigt sind, die vollkommen pur sind, die dann in Deutschland diese Wahrheit verbreiten. Dann hat der Buddhismus wirklich in Deutschland eine Chance zu wachsen, aus sich selber herauszuwachsen. Im Moment muss er wachsen, indem die Menschen von allen Teilen der Welt zurückkommen und den Buddhismus da reintragen. Er kann aus sich selber heraus noch nicht wachsen, weil es diese Menschen, diese reinen Menschen noch nicht gibt, die in Deutschland bereit sind, da die Lehre zu verbreiten. Das ist ein Teil. Der andere Teil, den ich erfahren habe, es fehlt an den Grundvoraussetzungen. An den Grundvoraussetzungen für eine Waldtradition. Eine Waldtradition ist eine praktizierende Tradition, wo die Mönche praktizieren und nicht für die Laien da sind. Was sind denn die Grundvoraussetzungen, dass da eine Waldtradition entstehen kann? Grundvoraussetzungen. Genauso sind genau dieselben Grundvoraussetzungen wie die Grundvoraussetzungen für unsere Praxis, bevor wir überhaupt den edlen Weg gehen können. Die vierte edle Wahrheit, den Weg, der zum Ende alles leitet. Die Grundvoraussetzung ist Großzügigkeit, ist Respekt und Dankbarkeit. Und da hapert's aber ganz gewaltig. Großzügigkeit, schauen wir uns nur mal Großzügigkeit an. Großzügigkeit hat drei Formen. Die niedrigste Form ist die Form des Gebens mit dem Erwarten, dass ich was zurückbekomme. Das ist die niederste Form von Großzügigkeit. Die mittlere Form von Großzügigkeit ist zu geben, weil man Freude am Geben hat. Und die höchste Form der Großzügigkeit ist zu geben, ohne Wissen, dass man gibt. Jede dieser Formen der Großzügigkeit hat sein Karma, hat sein Ergebnis oder sein Resultat. Natürlich hat die niedrigste Form das niedrigste Resultat und die höchste Form das höchste Resultat. Wenn man das jetzt mal vergleicht, einer ist großzügig und wartet und gibt 10 Euro. Was er da zurückbekommt, ist 10 Euro. Weil er erwartet, dass er wieder was zurückbekommt. Vielleicht sind es 11 Euro. Aber das ist ja nicht so wichtig. Die mittlere Form der Großzügigkeit zu geben, weil man Freude am Geben hat oder weil man geben will, ohne irgendwie was zurückzuerwarten. Die hat natürlich, die birgt größere Früchte. Wenn man da vielleicht 10 Euro gibt, dann kriegt man 30 oder 40 Euro zurück. Und die höchste Form bärt natürlich die höchsten Früchte. Jetzt lasst uns mal überlegen, welche Art von Großzügigkeit ist denn Grundvoraussetzung, um eine buddhistische Mönchstradition, eine buddhistische Waldtradition in Deutschland entstehen lassen zu können. Es ist doch ganz sicher nicht die niedrigste Form der Großzügigkeit, sondern die mittlere Form der Großzügigkeit. Zu geben, weil man Freude am Geben hat. So wie wir es hier in Thailand sehen, so wie wir es hier in Thailand kennenlernen. Diese Form der Großzügigkeit ist da und deswegen lebt der Buddhismus hier. Ich meine, er lebt aus sich selbst heraus, weil es einfach diese Form der Großzügigkeit gibt. Schauen wir uns jetzt Deutschland an. Im Großen und Ganzen ist die Großzügigkeit der Deutschen, sie ist nicht gering, aber sie ist immer von der niedersten Stufe. Ich erwarte, dass irgendetwas in irgendwelcher Weise zu mir zurückkommt. Das heißt auf Deutsch, wenn wir jetzt das anschauen, das heißt, dass wenn ich etwas gebe, wenn ich buddhistische Mönche unterstütze, dann erwarte ich, dass was zu mir zurückkommt. Dass die Mönche entweder für mich da sind, dass die Mönche für mich chanten, ich weiß das Deutsche überhaupt nicht dafür. Dass die Mönche für mich chanten oder dieses Amulett oder jenes Amulett für mich bereiten. Oder dass die Mönche mich anweisen. Oder im gängigen Sinne einfach Seelsorger sind. Ist das nicht der Fall, dann werden die Leute, die diese Klöster unterstützen, sehr bald einen Rückzieher machen. Ist es der Fall, so wie es hier in diesem Kloster ist, die Leute kommen her, geben ihr Essen oder geben ihre anderen Sachen ab und dann gehen sie wieder nach Hause, ohne dass sie die Möglichkeit haben, mit den Mönchen zu sprechen. Wie lange würde das in Deutschland anhalten? Nicht sehr lange. Mindestens erwarten wir, dass die Mönche, die da sind, uns anleiten in der Meditation. Oder uns anleiten in den Grundzügen der Religion. Tun sie das nicht, dann wird sooner or later, dann wird früher oder später wird die Unterstützung versiegen. So, das ist ein Grund. Wo es noch hapert. Wo es in Deutschland im Grunde genommen noch hat. Diese Form der Großzügigkeit. Und dann das zweite natürlich auch, der Respekt und die Dankbarkeit. Die fehlt oder ist noch nicht weit genug entwickelt. So, selbst wenn dann jetzt, sagen wir mal so, wenn jetzt ein Mönch ankommt, der schon ziemlich fertig ist oder fertig ist mit seiner Arbeit, der das Ende von Dukkha erreicht hat. Und die Leute unterstützen ihn. Und er, da er keine Arbeit mehr zu tun hat, da die ganze Arbeit fertig ist, wie man so schön sagt, die Arbeit ist getan. In dem Moment, wo der Mensch fertig ist oder wo der Praktizierende fertig ist, ist die Arbeit getan. Dann kann er sich den Laien widmen. Dann kann er hingehen und die Laien anleiten. Nicht nur die Laien anleiten, sondern auch die Mönche anleiten. Was dann aber allerdings das Problem ist, dass er dann den Menschen nicht nach dem Mund redet. Das heißt, er sagt Dinge, die der Wahrheit entsprechen. Und Dinge, die der Wahrheit entsprechen, sind Wahrheiten, die uns unangenehm sind, die wir nicht gerne hören wollen oder die meistens sagen wir mal so, die meisten von uns nicht gerne hören wollen. Tja, und da sehen wir schon wieder ein Problem. Die Leute kommen her, die Leute kommen und wollen Buddhismus lernen, aber die wollen eine Art von Buddhismus lernen, der nicht wirklich ans Eingemachte geht. Sondern der mehr auf der Laute von Friede, Freude und Eierkuchen spielt. Alles ist friedlich, alles ist schön, alles ist in Butter. Ist das so? Ne? Ein Mönch oder ein Buddhist, der hat natürlich keine Gier und keinen Hass. Ist doch klar, ich bin Buddhist, Gier und Hass sind unangenehme Dinge oder sind nicht schöne Dinge und da habe ich sie einfach nicht. In dem Moment, wo ich mir das buddhistische Gewand anziehe, habe ich sie nicht. Wir vergessen immer wieder, uns die Frage zu stellen, warum sind wir hier auf dieser Erde wiedergeboren worden? Weil wir Gier, Hass und Verblendung in vollem Maße haben. Und nur sich dem Buddhismus zu nähern, nur sich dem Buddhismus, mit dem Buddhismus anzufreunden, heißt noch lange nicht, dass wir in diesem Moment Gier und Hass verlieren. Sie sind noch im vollen Maße da. Aber da wir diese Texte lesen oder da wir diese Vorträge hören, wo alles so schön und friedlich ist, vergessen wir es mit der Zeit, dass es bei uns noch ganz schön stirbt. In Form von Gier und Hass. Verblendung ist jenseits von unserem Wissen, da wir sie nicht sehen können. Das ist ja das Schöne an Verblendung. Man ist verblendet und man kann seine eigene Verblendung nicht sehen. Weil man weiß die Wahrheit. So, jetzt kommt da jemand, der die Wahrheit kennt nach Deutschland und sagt die Wahrheit. Glaubt ihr, dass der mit großem Applaus empfangen wird? Dass der den Menschen beibringt, dass Gier und Hass in uns in vollem Maße noch da ist. Und dass wir sie überkommen müssen, indem wir durch Gier und Hass gehen. Indem wir Gier und Hass verstehen lernen müssen, indem wir Gier und Hass akzeptieren müssen, bevor wir sie lassen können. Beide Formen sind unangenehm. Wir müssen durch unangenehme Dinge gehen, bevor wir lernen können, was diese unangenehmen Dinge wirklich sind. Und das ist die ganze Schwierigkeit. Sich hinsetzen und meditieren und schöne Gefühle zu bekommen, das ist relativ einfach. So. Das ist die, wenn wir uns den Weg der Praxis anschauen, dann Sila, Samadhi. Sila, ja, die Tugendregeln einzuhalten, dürfte manchen nicht so schwer fallen. Samadhi zu üben, um dann schöne Gefühle zu haben oder in den Zustand der Ruhe zu kommen, wo alles dann aufhört, das ist doch auch schön. Also, alles, was dann uns darauf hinweist oder hinweisen könnte, dass da noch ein ganzer Haufen stinkender Mist in unserem Herz ist, das ist unangenehm. Kommt dann jemand daher und hält unsere Nase in diesen stinkenden Mist, dann werden wir ihm nicht dankbar sein. Sondern dann werden wir irgendwann mal uns abwenden von ihm und sagen, der hat doch nicht mehr. Das wollte ich doch mein ganzes Leben lang nicht sehen, diesen Mist. Oder flapp. Ausgedrückt, diese Scheiße habe ich mein ganzes Leben lang umgangen. Und jetzt kommt jemand daher und sagt, ich soll die Scheiße aufheben. Das kann doch nicht Buddhismus sein. Es kann doch nicht Buddhismus sein, dass ich unangenehme Gefühle aushalten soll. Es kann doch nicht Buddhismus sein, dass ich unangenehme Gefühle hochbringen soll. Es kann doch nicht Buddhismus sein, dass ich den Körper untersuchen soll in der Weise, dass die ganzen Dinge hässlich sind. Das ist doch nicht die Form von Buddhismus, die ich suche. Die Form von Buddhismus, die ich suche, ist, dass das Schöne, das Angenehme, das Ruhige, das Friedfertige, das ist die Form von Buddhismus, die ich suche. Nicht wahr? Unser ganzes Leben sind wir nach den schönen und angenehmen Dingen hinterhergerannt. Und jetzt, wenn wir wirklich ernsthaft praktizieren wollen, dann müssen wir mal endlich anfangen, in unserer Dachstube Ordnung zu machen. Und den ganzen Mist, den ganzen stinkenden Kot, der da drin lagert, rausschmeißen. Um ihn rausschmeißen zu können, müssen wir ihn erstmal akzeptieren. Und das ist... Das bedeutet ganz schön viel. Und dazu sind viele Leute nicht bereit. Sie wollen lieber mit weißer Farbe das bruchfertige Haus übertünchen, so dass sie die Illusion haben, das Haus ist noch schön. Mit der weißen Farbe des Buddhismus, das ihr eigenes inneres Haus immer wieder übertünchen. In dem Moment, wo ein schwarzer Flecken kommt, immer wieder die Tünche hochholen und übertünchen. Überpinseln, überpinseln, überpinseln. Ja, nicht daran rühren. Und damit sind wir natürlich in großen Schwierigkeiten. Damit kommen wir niemals jenseits von Gier und Hass. Warum ich das auch erzähle, ist, es gibt eine Begebenheit, wo ein Arahant, also ein Heiliger oder jemand, der fertig gewesen ist, aus Thailand nach Amerika gegangen ist. Und natürlich hört man, das ist ein Arahant. Und dann haben die ganzen Meditationszentren versucht, ihn einzuladen. Unter anderem eins, heißt Inside Meditation Center in Amerika, haben ihn eingeladen. Er soll mal einen 3-Wochen-Kurs geben. Und er hat gesagt, kann ich ja machen, ne? Und als sie dann hinkommen, haben sie gesagt, aber unter einer Bedingung. Du darfst nicht über Asupa sprechen. Und was ist Asupa? Asupa ist das Unschönliche, das Hässliche, das Unangenehme. Und was hat dieser Mönch gemacht? Was hat dieser erhabene Mönch gemacht? Er hat das Thema Asupa 3 Wochen lang, von hinten bis vorne, erörtert. Und was glaubst du, oder was glaubt ihr, wie die Leiter dieses Zentrums böse waren? Die waren so böse, die haben den nie wieder eingeladen. Oder nie wieder einen eingeladen aus seiner Richtung. Wie kann er das machen? Er kann das nur machen, weil er weiß, dass das genau der Weg ist. Das war der Weg, den der erhabene Buddha uns gezeigt hat. Wenn wir von Investigation sprechen oder wenn wir von Untersuchung sprechen, dann ist das genau, was wir untersuchen müssen. Untersuchen all diese unangenehmen Gefühle am Anfang zu ertragen, ist es nicht das richtige Wort. Durchzustehen, aber nicht durchzustehen im Sinne durchzuhalten, sondern durchzustehen in dem Sinne, den Dingen auf den Grund zu gehen. Um den Dingen auf den Grund gehen zu können, müssen wir die Dinge erstmal aushalten. Wenn wir einen Prozess nicht aushalten können, wenn wir einen Vorgang nicht aushalten können, sehen wir auch nicht, wie er entsteht und vergeht. Und was die Ursache dieses Prozesses ist. brechen wir in der Mitte des Prozesses ab, weil es uns zu unangenehm ist oder weil zu viel Schmerzen hochkommen oder weil zu viel Hass hochkommt oder weil diese oder jenes hochkommt, dann werden wir nie diesen Prozess in seiner Vollkommenheit verstehen. Und das ist der ganze Grund, warum wir uns diesem Asopa oder diesem unschönen oder diesem unangenehmen, wollen wir uns wirklich Praktizierende nennen, widmen müssen. Das ist nicht so, dass das neu ist in der Forest-Tradition oder in der Wald-Tradition. Das ist selbst vom erhabenen Buddha gelehrt worden. Wenn er vom Körper spricht, vergleicht er den Körper mit einer Haut, die einen Haufen auf dem Scheiße in sich hat. Wenn wir vom Körper sprechen, dann denken wir immer an etwas, was uns Freude, was uns Vergnügen bringt. Wir denken nie an das, was da drinnen ist in diesem Körper. Weil man noch nie aufgemacht hat. Würden wir ihn aufmachen, dann würden wir sehen, was da alles drin ist. Was da drin? Blut, Speichel, Eiter, Nerven, rohes Fleisch und so weiter und so fort. Alle Dinge, die wir nicht gerne sehen wollen. Was immer in den Körper hineinkommt, sind Dinge, die schön sind und angenehm sind. Was immer aus dem Körper herauskommt, sei es Urin, sei es Scheiße oder sei es Schweiß oder Fett oder Talg oder sowas, sind alles Dinge, die wir als unangenehm empfinden. Also, was ist dann dieser Körper? Es ist vergleichbar mit einer Fabrik. Wir tun schöne Dinge herein und hinten kommt Scheiße heraus. Wer in dieser Welt wird diese Fabrik unterstützen und die Produkte dieser Fabrik kaufen? Ich denke, dass niemand in dieser Welt so dumm wäre. Geht es aber um unseren Körper, dann sind wir so dumm. Überlegt euch mal, alles, was mit dem Körper in Berührung kommt, wird dreckig, wird schmutzig und stinkt. Die Kleidung, die wir haben, selbst wenn wir die in der Luft einfach für 2-3 Tage aufbewahren, dann stinkt die nicht, wird vielleicht ein bisschen schmutzig, wenn die Luft schmutzig ist. Aber in dem Moment, wo sie nun einen Tag lang mit dem Körper in Berührung kommt, wird sie schmutzig, fettig und stinkt. Das sind alles Dinge, die wir nicht wollen. Also, wenn die Kleidung schmutzig ist, dann steckt man sie halt in die Waschmaschine. Oder? Wenn die Haare fettig sind, dann waschen wir sie. Und dafür verschwenden wir unser ganzes Leben. Um den Körper zu füttern, um den Körper zu waschen, um den Körper gesund zu erhalten, um den Körper warm zu halten. Alle unsere Energie verschwenden wir darauf hin. Um wie viel Schönes, wie viel Angenehmes gibt uns der Körper? Wo immer wir hingehen, müssen wir diesen Körper mit uns schleppen. Jetzt überlegt euch mal, Ihr habt einen Rucksack, in dem das Gewicht eures Körpers drin ist. Und den schleppt ihr euch ständig mit euch rum. Ist das was Angenehmes? Ist das wirklich etwas, was uns so viel Freude bringt? Überlegen wir uns doch mal, was an Freude bringt uns denn dieser Körper? Wir müssen uns um ihn sorgen. Wir müssen ihn betten, wir müssen ihn kleiden, wir müssen ihn pflegen. Die Haare müssen wir schneiden, die Fingernägel müssen wir putzen und schneiden und so weiter und so fort. Ständig müssen wir uns um diesen Körper kümmern. Aber nie kommt uns der Gedanke hoch, was soll das eigentlich? Bringt der mir denn eigentlich das? Ist es das denn eigentlich wert, dass ich so viel Energie in etwas hineinstecke, was nach 70, 80 oder 90 Jahren verrottet? Was ist es sinnvoll, so viel Energie hineinzustecken in etwas, was ich 20 Jahre lang trainieren muss, bevor überhaupt irgendwie benutzbar ist? Wenn ich von 20 Jahren trainieren spreche, mag das vielleicht in manchen Fällen 16 oder 15 Jahre sein. Aber wir müssen als erstes, wenn wir geboren werden, müssen wir lernen zu verdauen. Die Nahrung zu verdauen, die reinkommt. Das nächste, wir müssen laufen lernen. Wie lange hat es gedauert? 1,5 Jahre? 2 Jahre? Wie oft haben wir uns den Kopf angestoßen? Wie oft haben wir geheult? Oder haben wir uns blutig gestoßen? Können wir dann laufen? Dann müssen wir das natürlich noch weiter trainieren, bis wir vollkommen in Gleichgewicht Sinn gefunden haben. Bis wir langsam laufen können, schnell laufen können, rennen können, um die Ecke laufen können, springen können und so weiter und so fort. Nicht nur das. Und dann müssen wir lernen, unser Gehirn zu benutzen. Aber bevor wir das Gehirn benutzen können, müssen wir lernen zu sprechen. Wir wollen ja, dass die anderen Leute uns verstehen. Wie lange hat es gedauert, sprechen zu lernen? 2 Jahre, 3 Jahre? Und selbst nach 3 Jahren haben uns die Erwachsenen immer noch nicht verstanden. Und wir sind wütend geworden, weil sie uns nicht verstanden haben. Wir wollten nämlich das und dann haben sie uns jenes gegeben. Wir sind doch praktische Menschen, die eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen können. Oder? Und dann haben wir unser Gehirn trainiert. Dann haben wir gelernt zu denken. Ja, die Erwachsenen wollten mit dem 7-Jährigen oder 8-Jährigen oder 9-Jährigen, du bist so klein dafür, das verstehst du noch nicht. Das haben wir auch wirklich noch nicht verstanden. Ja? Wir mussten erstmal unser Gehirn unseren Geist für 10 oder 15 Jahre lang trainieren, bevor wir diese Dinge verstehen konnten, von denen die Erwachsenen gesprochen haben. Ja? Also, summa summarum, 15 bis 20 Jahre. Wenn wir auf die Universität gehen, 24, 25 Jahre. Bevor wir den Körper überhaupt in seiner vollen Komplexität benutzen können. Sodass er uns für ein paar Jahre Freude bringt, bevor er dann anfängt zu verrotten. Und mit 40 oder 45 fängt er nämlich an, da fehlt es dann und da hackt es dann aus. Oder das funktioniert nicht mehr oder jenes funktioniert nicht mehr. Und dann tut uns dieses weh oder jenes weh. Dieses kann man nicht mehr machen. Wir sind einfach nicht mehr jung. Wir können ja nicht mehr springen und hüpfen. Na? Also, 20 Jahre lang haben wir den Körper zu unserer vollen Verfügung und dann fängt er an zu vergammeln. Bis er dann gar nicht mehr bewegbar ist und das nennen wir dann tot. Und das nehmen wir uns wirklich freiwillig auf uns? Wirklich? Und wenn wir gestorben sind, holen wir uns den nächsten Körper und trainieren den. Und dann holen wir uns den nächsten Körper und trainieren den. Und dann holen wir uns den nächsten Körper und wann ist das Ende? Was wir in diesem Leben gemacht haben, wie unterscheidet sich das von dem, was wir im letzten Leben? Wir haben getrunken, gegessen und geschlafen. Im letzten Leben, wir haben getrunken, gegessen und geschlafen in diesem Leben. Und im nächsten Leben trinken wir, essen wir und schlafen. Vielleicht arbeiten. Aber das nächste Leben ist ganz, ganz klar viel, viel schöner. Und wer sagt es uns? Sagen uns die Kelesis. Die Zukunft ist immer besser als die Gegenwart. Ist das nicht so? Und deswegen sind wir auch bereit, immer diese Anstrengungen zu machen, weil die Kilesas uns ständig was vorflöhen. Und ständig an der Nase herumführen. Und ständig sagen, ja, morgen wird schon besser sein. Wie kann es morgen besser sein, wenn es heute scheiße ist? Ha? Wenn wir heute nicht was machen, wie kann es dann morgen besser sein? Wenn wir heute nicht die Kartoffeln in die Erde setzen, wie können wir dann morgen Kartoffeln essen? Ha? Ist unmöglich, das wissen wir alles. Solche Weisheiten kennen wir. Aber in dem Moment, wo es um uns geht, um unseren Körper geht, dann haben wir alle Weisheit verloren. Warum? Dann sind wir so dumm, sind wir grundsdumm, ne? Im Grunde genommen. In dem Moment, wo es um uns geht, uns ist heilig. Ich bin heilig, mein Körper ist heilig. Das kann nichts Falsches sein, ne? Und da es nichts Falsches sein kann, schauen wir ihn an als medizinisches Wunder. Oder physikalisches Wunder. Was der alles kann, ne? Der kann hochspringen, der kann weit springen, der kann den Berg hinaufklettern und so weiter und so fort. Alles möglich. Was der Geist alles kann, ne? Anstatt uns zu überlegen, was er alles fordert von uns. Erfordert konstante Fürsorge. Konstantes sich sorgen. Und wenn man sich den normalen Durchschnittsverbraucher anschaut, ja, was macht er denn? Er arbeitet dafür, dass er ein Haus hat oder dass er eine Wohnung hat oder dass er eine Unterkunft hat. Dass er Kleidung hat und dass er was zum Essen hat und dass er Mediziner dafür arbeitet. Am Ende seines Lebens hat er dafür gearbeitet, dass der Körper dann plötzlich ohne seinen Willen, ohne sein Zutun, ihm unter den Füßen verkauft. Weg ist. Das heißt, Kosten-Nutzen-Rechnung, nichts, für nichts hat er gearbeitet. Er hat sein Leben sinnlos dahingegeben. Ohne Sinn und ohne Verstand einfach seinen Gelüsten folgen, dies oder jenes gemacht. Keine Kartoffeln gesetzt, das im nächsten Leben ernten kann. Sich keine Verdienste erworben, das im nächsten Leben davon zehren kann. Kamma. Ursache und Wirkung ist, was wir im Deutschen kennen, was du säst, das wirst du ernten. Jetzt überlegen wir uns mal, das, was wir jetzt ernten wollen, sind Kartoffeln, aber das, was wir jetzt ernten, sind rote Rüben. Dann werden wir böse und denken, wer hat das gesät? Vergessen, dass wir im letzten Leben die roten Rüben gesehen haben, weil wir im letzten Leben die roten Rüben, ja, weil das ist das Einfachste war, das man sehen konnte. Braucht man sich nicht viel drum zu bemühen. Aber in diesem Leben wollen wir natürlich Kartoffeln haben oder wollen wir Weizen haben oder dieses haben, Gerste oder Salat oder was auch immer. Wir haben nur vergessen, dass wir das im letzten Leben einfach nicht gesät haben. Ja, und dann müssen wir doch das, was jetzt passiert, und das, was jetzt passiert, ist immer das Resultat von unseren früheren Taten. Seien sie Taten, körperliche Taten, oder seien sie Taten in Formen von Worten oder Taten in Formen von Gedanken. Das, was jetzt an Gedanken in uns ist, ist das Resultat unseres gedanklichen Karmas aus der Vergangenheit. Das, was jetzt an Worten herauskommt, oder die Worte, mit denen wir konfrontiert werden von den anderen, ist das Ergebnis unserer eigenen Worte in der Vergangenheit. Und die physikalischen Aktionen, mit denen wir konfrontiert werden, ist das Ergebnis unserer eigenen Taten, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Es ist nichts, oder es ist kaum etwas Zufall. Der Herr Buddha spricht davon, es gibt Zufall, aber dieser Zufall ist selten. So können wir davon ausgehen, dass 99% der Dinge, die wir jetzt erfahren, jetzt im Moment erfahren, das Ergebnis unseres eigenen Wirkens sind. Und das sollten wir nie vergessen, zu keiner Minute vergessen. Denn wenn wir den anderen anfauchen wollen oder dann, wenn wir nicht zufrieden sind mit unserer eigenen Situation, in der wir gerade sind, dann uns zu sagen, aha, das ist das Ergebnis deiner eigenen Tat. Das ist das Ergebnis deines eigenen Wirkens. Also, wo sind diese Tendenzen in deinem Charakter, die zu diesem Ergebnis führen? Lasst uns doch mal schauen. Lasst uns doch mal diese in unserem eigenen Herzen rausreißen, sodass diese Formen von Ergebnissen, die uns als unangenehm oder ungerechtfertigt oder wie auch immer wir sie bezeichnen, nicht mehr passieren. Das ist die einzige Art und Weise, wie wir diese unangenehmen Dinge, die uns ständig passieren, verhindern können. Umgehen können, leichter machen können. So lange leichter machen, bis wir den Grund und die Ursache für sie erkennen. In dem Moment, wo wir den Grund und die Ursache für all diese Aktionen erkennen, wo unser Herz diese Ursache erkennt, dass es im Grunde genommen die Hand ständig ins Feuer hält und ständig ärgerlich darüber ist, dass es sich ständig die Hände oder die Pfoten verbrennt. In dem Moment, wo es sieht, dass es selber derjenige ist, der die Hand ins Feuer streckt, ja, dann kann es doch niemand anders mehr schuldig dafür machen. Und was es als nächstes macht, es zieht die Pfote aus dem Feuer zurück und dann ist es das Ende von allen Dingen. Aber um das zu verstehen, müssen wir erstmal Gier und Hass um ein großes Maß reduzieren. Und bevor wir Gier und Hass reduzieren können, müssen wir sie erstmal akzeptieren, dass sie da sind. Also, Bilanz. Was ist da? Was immer auch in unserem Herzen hochkommt, das ist da. Das kann ich nicht einfach unterdrücken. Das ist da und das hat seinen Grund, da zu sein. Und es ist aufgrund meines früheren Wirkens, dass es da ist. Ne? Also, wo ist der Schuldige, der da draußen ist? Der Baum, der mir im Weg steht, das ist schuldig, dass ich meinen Kopf anschlage. Die Regierung ist schuldig, dass es mir so schlecht geht. Oder. Oder mein Nachbar, der den Gartenzwerg da in seinen Garten gestellt hat, ist schuldig für meine unangenehmen Gefühle. Ich hasse Gartenzwerge und der stellt mir den vor die Nase. Ne? Typisch deutsch. Ne? Kennen wir alles. Wir müssen anfangen zu lernen, uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Punkt aus, fertig. Was auch immer an Scheiße hochkommt, das ist einfach. Alles klar? Dann packe ich sie an und schmeiße raus. Am Anfang habe ich gesagt, wir müssen anfangen, unsere Dachstube zu reinigen. In dem Moment, wo wir praktizieren und anfangen, dann müssen wir erstmal mit Gewalt die Dachbodenkammer aufmachen, weil die Tür dermaßen verblockt ist, verstellt ist, dass man die Tür nicht einfach aufmachen kann. Ne, in dem Moment, wo wir sie aufmachen, dann sehen wir den ganzen Krusch, der da drin ist. Die Dachkammer ist ein Synonym für unser eigenes Herz. Oder mehr, besser ausgedrückt, das Pali-Wort Chitta. So, und dann tun wir mal das ganze grobe Gerümpel raus. In dem Moment, wo das ganze grobe Gerümpel raus ist, und das sind alle diese großen unangenehmen Dinge, die ständig da in unserem Herzen da rumschwirren, uns immer ständig niederdrücken und ständig belästigen und ständig belauern. Dann tun wir die mal raus. Alle rausschmeißen. So. In dem Moment, wo das ganze Gerümpel draußen ist, und dann können wir mal anfangen, die Fenster zu putzen, den Staub zu wischen, Staub zu saugen. Das ist dann die feinere Arbeit der Säuberung. Und erst dann, wenn wir den Boden geputzt haben, den Staub gesaugt haben, den Staub gewischt haben, die Fenster geputzt haben, dann erst, wenn das Licht reinkommt, das vorher durch die verstaubten und verdreckten Fenster nicht reinkommen konnte, dann können wir uns mit den feinsten Verunreinigungen unseres Geistes beschäftigen. Mit den Gelesers, die so fein sind, diese kleinen Flecken auf dem Boden. Dann können wir einen nach dem anderen Flecken beseitigen, bis keine Flecken mehr da sind. Und das ist dann das, in dem Moment, wo keine Flecken mehr da sind und wo die Ursache für die ganzen geistigen Verunreinigungen, das heißt Avijja, aus unserem Geist verschwunden ist. Dann können wir mit der Arbeit aufhören. Dann haben wir unsere Arbeit getan. Dann sind wir fertig. Haben wir die Ursache für den Dreck nicht beseitigt? Wie oft wir auch diese Dachkammer putzen, wie oft wir auch unser Herz putzen, in dem Moment, wo wir unseren Blick oder wo wir unseren Körper da rausholen, wird die Dachkammer wieder aufgrund der Natur schmutzig. Das heißt, wir müssen sie wieder putzen und wieder putzen und wieder putzen, und es gibt kein Ende dieses Putzens. Wir müssen verstehen oder wir müssen versuchen zu verstehen und zu lernen, die Ursache für diesen ganzen geistigen Verunreinigung zu überkommen und zu beseitigen. Und das ist der Weg der Praxis. Und wenn ich jetzt auf den Anfang des Vortrages zurückgreife, die Grundvoraussetzungen sind Großzügigkeit, Respekt und Dankbarkeit. Respekt in Form von Achtung. Achtung vor dem Dhamma, Achtung vor dem Lehrer der Dhamma-Lehrer. Achtung auch vor unseren weltlichen Lehrern, Achtung vor unseren Eltern. Respekt. Respekt im Grunde genommen vor jedem Wesen. Jedes Wesen, jedes Lebewesen, sei es Tier, sei es Mensch, verdient Achtung. Es hat genauso das Anrecht auf Leben, genauso wie wir. Und gerade aufgrund dieses Anrechts des Lebens, diese Form von Achtung verdient ein jedes Lebewesen, sei es so böse wie noch etwas. Jedes Lebewesen hat das Anrecht, dass es da ist. Was es mit seinem Leben macht, das ist doch dem seine Sache. Wir können ihn noch nicht den anderen verantwortlich machen für das, was er tut, sondern wir sollten nur einzig und allein uns dafür verantwortlich machen, was wir machen, was wir tun und welche Wirkung das auf andere und auf uns hat. Dafür ganz alleine sind wir verantwortlich. Das heißt, die Praxis. Sind wir dann mal irgendwann mal dahin gekommen, dass das große, grobe Gerümpel raus ist? Dann müssen wir uns damit beschäftigen. Und der Staub ist gewischt. Dann müssen wir uns damit beschäftigen, ganz täglich. Um die Ursachen für diesen Staub, um die Ursachen für diese geistigen Befleckungen zu finden. Um die Ursachen für diese geistigen Verunreinigungen. Und normalerweise benutze ich das Wort Kele oder Kelesas für geistige Verunreinigung. Das ist nichts anderes. Kelesas sind die Arme von Avijja. Kelesas sind die Arme von Gier, Hass und Verblendung. Ihr könnt es auch sehen, als Avijja hat die Macht über drei Armeen. Die eine Armee ist Gier, die andere Armee ist Hass und die nächste Armee ist Verblendung. Die Armeen Gier und Hass sind die Armeen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Solange die Armee von Gier und Hass nicht vernichtet sind, können wir die Armee von Verblendung gar nicht sehen. Die ist nämlich im Hintergrund. Die wirkt im Hintergrund und stützt die beiden vorderen Armeen. Deswegen, wenn wir uns den Weg der Praxis anschauen, dann ist das, was als erstes fällt, ist Gier und Hass. Und das, was als nächstes fällt, ist die Verblendung. Und das, was als ganz letztes fällt, ist Avidya, die Ursache für all diese Dinge. Und wenn wir anfangen zu praktizieren, das, was uns am meisten stört, sind die Fänge, sind die Soldaten dieser Armeen, die uns kitzeln. Und ständig die Nerven kitzeln. Solange, bis wir es nicht mehr aushalten und nachgeben. Und Kilesa, wenn wir anfangen zu praktizieren und wenn wir den ganzen Tag haben, Zeit dazu haben, vom Morgen, in dem wir aufwachen, bis zum Abend, wo wir uns hinlegen, haben zu praktizieren, dann ist alles das, was uns von unserem Buddha oder von unserer Untersuchung abhält, die Kilesa. Ganz klar und einfach. Praktizieren wir das mal für Wochen oder Monate, dann fangen wir an zu verstehen, welche Macht diese Kilesas haben oder was Kilesas sind. Und solange wir nicht verstehen, was Kilesas sind, und wir verstehen es nur aufgrund unserer eigenen Erfahrung, so wie wir den ganzen Weg der Praxis nur aufgrund unserer eigenen Erfahrungen verstehen. Das muss uns klar sein. Wir können so viele Bücher darüber lesen, was ist dies, was ist jenes, was ist Samadhi, was ist tiefer Samadhi, was ist Jhanas. Wir können lesen und wir können verstehen, aber das hat überhaupt nichts mit unserer Erfahrung zu tun. Unsere Erfahrung ist unsere Erfahrung. Und die unterscheidet sich von dem, was in den Büchern geschrieben ist, dementsprechend von wem es kommt, ganz erheblich. Unsere eigene persönliche Erfahrung ist eine persönliche Erfahrung. Es ist eine Einsicht von größerer Tiefe oder weniger Tiefe. Einsicht heißt Einsehen. Einsehen in die wahre Natur der Dinge, Einsehen in die wahre Natur unseres Herzens oder unseres Chittas. Das ist, was Erfahrung ist. Und das ist das Einzige, was in der Praxis zählt. Wir können noch so viel rezitieren, wir können den ganzen Pali-Kanon auswendig lernen und wir können nicht nur den ganzen Pali-Kanon auswendig lernen, sondern diese Richtung oder jene Richtung oder alle buddhistischen Richtungen kennen und so weiter. Und je mehr wir sie kennen, umso weniger verstehen wir. Weil wir keine Erfahrung haben. Das Einzige, was wir haben, was wir uns angehäuft haben, ist Wissen. Und je mehr wir davon uns anhäufen, umso schwieriger wird es, diese Art von Wissen wieder rauszuschmeißen. Weil im Endeffekt müssen wir dies rausschmeißen, um die wahre Natur von Gier und Hass zu verstehen. Schmeißen wir das Wissen nicht raus über diese ganzen Worte, über diese ganze Lehre, dann können wir das nicht verstehen. Und noch schwieriger wird es, die Verblendung zu überkommen. Hängen wir an unseren Worten, Ideen, Vorstellungen, wie was sein sollte, dann hängen wir daran. Wir müssen im Grunde genommen, bevor wir Verblendung überkommen können, müssen wir von all diesen Dingen weglassen, loslassen können. Das heißt, Großzügigkeit in Form von materiellen Dingen ist einfach. In dem Moment, wo es ans Eingemachte geht, wo es ans Ich geht, ich denke, ich fühle, ich bin, ich will sein, dann wird es schwierig. Davon müssen wir auch loslassen können. Von unseren Ideen, so bin ich oder so bin ich nicht. Was sagt das eigentlich? Ich bin so. In diesem Moment bin ich so, im nächsten Moment bin ich vollkommen anders. Warum müssen wir überlegen, was wir vor 10 Jahren gedacht haben? Vor 10 Jahren haben wir gedacht und gehandelt vollkommen anders. Also, was bin ich jetzt? Bin ich das jetzt, was ich jetzt denke, oder bin ich das, was ich vor 10 Jahren gedacht habe? Ha? Das haben wir uns nie überlegt. Das ist uns nie aufgegangen. Dass das ständig von Höhen in die Tiefen geht, von Tiefen in die Höhen geht. Dass unsere Ideen sich ständig verschieben und verändern. Also was ist das? Kann das denn uns gehören, dass, das, was sich ständig verändert? Oder kann ich das als Ich bezeichnen? Kann ich das als Persönlichkeit bezeichnen, wenn sich unsere Persönlichkeit von jeder Minute zu jeder Minute verändert? Was ist denn das dann? Wenn wir von Persönlichkeit reden, dann reden wir von etwas, was fix, was fest ist. Nicht etwas, was sich ständig verschiebt. So wie sich die Dünen in der Wüste ständig verschieben. Ne? Wo sind die Dünen? Ne? Es bleibt aber immer noch alles in der Wüste. Und auf diese Grundursache, auf diese Grundwüste müssen wir eigentlich zurückkommen. Und das ist nichts anderes als unser Chitta. Und die Dünen, was wir denken, was wir fühlen, was wir hören, was wir riechen, was wir schmecken und so weiter, das einfach als Wanderdünen zu sehen. Nichts, das mit uns als Selbst zu tun hat. Das gehört uns nicht, das sind wir nicht und das ist nicht unser Selbst. Aber wir haben es zu unserem Selbst gemacht. Ich denke, ich bin davon überzeugt, ich fühle, ich bin jetzt niedergeschlagen. Was hat das so zu heißen? Was bedeutet das eigentlich? Wir überlegen uns nie, was die Dinge bedeuten, sondern wir haften an den Worten an. An den Meinungen an, an den Assoziationen mit diesen Worten. Was heißt das eigentlich, ich bin bedrückt? Und wie unterscheidet sich das Bedrücktsein von Angst haben? Oder wie unterscheidet sich das Angst haben von Depression? Oder wie unterscheidet sich das von einem traurigen Gefühl und einem Glücksgefühl? Das ist doch viel wichtiger, das mal zu erforschen, was das ist. Den Dingen mal auf den Grund zu gehen. Wirklich auf den Grund. Nicht immer nur an der Oberfläche schauen, na, das hat sich verändert. Na, wunderbar. Jetzt ist mein unangenehmes Gefühl ein Glücksgefühl verwunden und jetzt hängen wir an diesem Glücksgefühl dran. Und dann sind wir natürlich extrem traurig, wenn das Glücksgefühl vergeht. Wer war jetzt schuldig? Ach, das war schuldig, da war ein Geräusch. Das ist schuldig, dass ich aus meinem Glücksgefühl raus. Oder diese Person ist mir auf den Fuß getreten. Oder das ist passiert. Oder der Himmel ist mir auf den Kopf gekommen. Was auch immer. Es ist nie etwas, dass wir den Dingen auf den Grund gehen, um zu sehen, dass die Dinge einfach eine vergängliche Natur haben. Sie entstehen und vergehen. Und dann entstehen sie und vergehen wieder. Und dann entstehen sie und vergehen wieder. Ihrer Natur entsprechend. Und diese Natur müssen wir ergründen. Aufgrund welcher Natur entstehen die Dinge? Und das ist die Aufgabe der Untersuchung. Und wie ich so schön gesagt habe, Untersuchung fängt damit an, erstmal die unangenehmen Dinge aushalten zu können, vom Anfang bis zum Ende. Dann die unangenehmen Dinge untersuchen zu können, von Anfang bis zu Ende, so lange bis man versteht. In dem Moment, wo das Herz es verstanden hat, lässt das Herz los. Wie das kleine Kind, das ins Feuer greift, sofort die Hand zurück. Das ist die Funktion des Herzens. Wir können nicht loslassen. Es gibt keine Funktion in unserem Geiste, die loslassen kann. Wir können weder von Gier und Hass nicht loslassen. Wir müssen das Herz trainieren, Gier und Hass, die wahre Natur von Gier und Hass zu verstehen. Den Dingen der Gier und Hass auf den Grund zu gehen. Und in dem Moment, wo unser Herz das versteht, in dem Moment, wo das Chitta das versteht, was die Ursache von Gier und Hass ist oder was die wahre Natur von Gier und Hass ist, dann lässt es los. Und dann existiert Gier und Hass nicht. So. Und damit beende ich diesen schönen Vortrag und hoffe, dass ihr ihn euch ein bisschen zu Herzen nehmt.